Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Raphael Späth, schönen guten Abend. An diesem Wochenende endet der erste Tennis-Grand-Slam seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die US Open in New York. Heute Abend stehen die beiden Halbfinals der Herren an. Gerade spielt Alexander Zverev gegen den Spanier Pablo Carreño Busta. ARD-Reporter Tim Brockmeier ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Brockmeier, dieser Tennistag kann aber selbst bei einem Ausscheiden Zverevs schon als Erfolg aus deutscher Sicht bezeichnet werden, oder?
Das kann man wirklich so sagen. Großer Erfolg für Laura Siegemund mit ihrer Doppelpartnerin Vera Zvonareva aus Russland. 6:4 und 6:4 im Finale bei diesen US Open. Also neue Grand Slam Sieger gegen das Duo Melika Chu, USA bzw. China. Und das ist ein wirklich großer Erfolg, weil die Gegnerinnen eigentlich die absoluten Doppelspezialistinnen sind. An drei gesetzt hier, aber das Duo Siegemund Zvonareva, vor allen Dingen angetrieben von der Deutschen, die wie im Tunnel, wie entfesselt spielte, links, rechts, vorne, hinten zu finden war und damit ihre Partnerin zu diesem ersten Doppeltitel bei den US Open zog, war eine richtig gute Leistung, richtig klasse Leistung und entsprechend zufrieden und froh waren sie auch danach auf die Frage, wie man das denn jetzt feiert in dieser Tennis-Bubble und in Corona-Zeiten, wo man in kein Restaurant in Manhattan gehen kann, sagte sie, wir werden uns wohl 3-4 Käsekuchen kaufen und die dann im Hotel verdrücken. Also eine kleine Party ist angesagt.
Und jetzt kann Alexander Zverev also nachziehen. Momentan steht es im ersten Satz aber noch 2:5 für den Spanier Carreño Busta. Also gleiches Spiel wie im Viertelfinale.
Ja, das stimmt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl. Zverev findet noch nicht die Mittel, den Spanier zu beschäftigen, vor allen Dingen das Spiel zu dominieren. Er reagiert mehr, schlägt auch wieder nicht so gut auf zu Beginn in diesem ersten Satz. Das hört sich erstmal viel an jetzt, 5:2. Es ist nur ein Break. Also er müsste sich einmal den Aufschlag des Spaniers holen. Aber in der Tat, Zverev noch nicht in dem Spiel und noch nicht in diesem Rhythmus, das er braucht, um diesen unangenehm zu spielenden Spanier schlagen zu können. Das könnte ein langes Match und eine harte Aufgabe werden für Zverev, um dann am Ende vielleicht doch in sein erstes US Open Finale einziehen zu können.
Einschätzungen von ARD-Reporter Tim Brockmeier waren das. Vielen Dank. John Degenkolb war vor über 2 Jahren der letzte deutsche Radfahrer, der eine Etappe bei der Tour de France gewinnen konnte. Heute, bei der 13. Etappe der diesjährigen Tour, wäre es dann fast wieder soweit gewesen. Mit Lennart Kemner und Maximilian Schachmann kämpften gleich 2 deutsche Fahrer auf den letzten Metern noch um den Etappensieg. Am Ende blieben aber nur die Plätze 2 und 3. Steffen Gahr.
Lennart Kemner und Maximilian Schachmann. Die beiden vom deutschen Team Bora kämpften gegen den Kolumbianer Daniel Martinez leidenschaftlich. 3-mal attackierte der Bremer Kemner am letzten Berg, das letzte Mal 150 Meter vor dem Ziel. Aber Martinez Konter saß, Kemner geschlagen.
An sich bin ich schon enttäuscht und war auch ein bisschen sauer nach dem Rennen, keine Frage. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, haben wir heute alles richtig gemacht. Ja, ich hatte vielleicht den Sprint ein paar Meter zu früh eröffnet. Ich kann es nicht mehr ändern. Es war, wie es war. Und an sich bin ich trotzdem happy damit, dass es endlich rund läuft und dass wir hier zeigen können, was wir eigentlich drauf haben.
Die Bora-Taktik schien lange aufzugehen. Schachmann attackierte als Erster und setzte sich 18 Kilometer vor dem Ziel an die Spitze des Rennens. Aber als es gegen Ende immer steiler wurde, bis zu 14%, musste der Berliner abreißen lassen. 50 Sekunden hinter dem Tagessieger kam er als Dritter ins Ziel, ausgezeichnet aber als kämpferischster Fahrer.
Ja, für mich war der Tag heute 1,3 Kilometer zu lang. Aber am Ende, denke ich, haben wir mit unseren gegebenen Möglichkeiten das Beste rausgeholt.
Derweil hat der Slowene Primož Roglič seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Er liegt jetzt 44 Sekunden vorne.
Und seit gut 3 Wochen wird in Frankreich auch wieder Profifußball gespielt. In Deutschland sind heute auch die Männer wieder eingestiegen. In der ersten Runde des DFB-Pokals standen heute gleich 2 Spiele auf dem Programm. Und am ersten Abend gab es auch schon die erste Überraschung. Bundesligist Hertha BSC unterlag in Braunschweig in einem spektakulären, torreichen Spiel mit 4:5. Burkhard Tillner fasst die Partie zusammen.
Eintracht Braunschweig gelingt eine Überraschung in der ersten Pokalrunde. Der Zweitliga-Aufsteiger setzt sich gegen den Bundesligisten Hertha BSC Berlin mit 5:4 durch. Hertha BSC zeigte 2 Gesichter, gut in der Offensive, anfällig in der Defensive. Schnell führte Braunschweig die Treffer von Kubilanski und einem Eigentor von Mittelstädt. Dann glich Berlin aus durch Luke Bacchio und Cunha, aber erneut Abwehrschwächen führten zum 3:2 durch Kubilanski, der im Nachschuss einen Strafstoß verwandelte. Und auch der erneute Ausgleich in der zweiten Hälfte durch Pekarek brachte keine Sicherheit. Erneut 2 Treffer der Braunschweiger durch Kubilanski und Abdullahi. Und für Berlin blieb nur noch der Anschlusstreffer durch Luke Bacchio da. Das wilde Anrennen blieb erfolglos, weil Braunschweig hervorragend faltete und das Spiel und den Sieg über die Zeit brachte. Endstand 5:4 für Eintracht Braunschweig.
Und auch in Mainz sah es lange nach einer Überraschung aus. Bis zur 57. Minute führte der TSV Havelse mit 1:0. Dann aber schwanden die Kräfte. Florian Winkler war vor Ort.
Das war ein ganz hartes Stück Arbeit für den FSV Mainz 05 in dieser ersten DFB-Pokalrunde gegen einen stark kämpfenden, auftrumpfenden Regionalligisten, den TSV Havelse. In der 17. Minute die überraschende Führung für die Gäste. Noah Blume war das nach einer schönen Vorarbeit von der linken Seite. Mit der Innenseite aus 15 Meter Torentfernung zog er ab. Robin Zentner, Mainzer Tor ohne Chance. Die Mainzer danach mit vielen Problemen, eine Schockstarre quasi, und hatten Mühe, strukturiert nach vorne zu spielen. Richtig viele gefährliche Torchancen, sprangen in der ersten Halbzeit nicht raus. Aber auch in der zweiten war Havelse nicht ungefährlich, drückte sogar auf das 2:0. Und dann war es in der 57. Minute Jean-Philippe Mateta mit einer feinen Einzelleistung, der zum 1:1 Ausgleich traf. Havelse kurz geschockt, wollte weiterspielen, aber dann war es Adam Soller in der 77. nach einem Freistoß, traf er zum 2:1. Kurz darauf Mateta, der profitierte von einem Torwartfehler von Norman Quint mit dem 3:1. Und dann ging es Schlag auf Schlag. 4:1 Quaison in der 86. und kurz danach das 5:1 von Mateta, der Endstand.
Und am Sonntag hätte dann der FC Schalke 04 ins Geschehen einsteigen sollen, gegen den bayerischen Regionalliga-Vertreter aus Schweinfurt. Das Spiel wurde jetzt aber abgesagt, weil Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München heute seine Pokalteilnahme per einstweiliger Verfügung vor dem Landgericht München I erwirkt hat. Der DFB hat die Partie jetzt verschoben, bis final klar ist, wer als bayerischer Landesvertreter dann gegen den FC Schalke 04 antreten wird. Für die Bandenwerbung während der DFB-Pokalspiele war in den letzten Jahren die Vermarktungsagentur Infront zuständig. Ende Juni hatte der DFB dann aber überraschend den Vertrag mit Infront aufgekündigt. Nach einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Esecon standen Korruptionsvorwürfe im Raum. Es drohte ein langwieriger Rechtsstreit. Jetzt haben DFB und Infront ihre Zusammenarbeit aber einvernehmlich beendet. Das teilten die beiden Parteien heute in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der DFB wird den DFB-Pokal ab sofort selbst vermarkten. Und wie viel Publikum bei den DFB-Pokalspielen in der ersten Runde zugelassen ist, das unterscheidet sich ja je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei Sportveranstaltungen derzeit maximal 300 Zuschauer anwesend sein. Das soll sich in naher Zukunft aber ändern, berichtet Moritz Küpper.
Eines ist Armin Laschet wichtig.
Ehe wir über Bundesliga reden, müssen wir über Breitensport, über Amateurvereine, über hunderttausende Ehrenamtler reden, die zum Teil knapp vor der Insolvenz stehen.
Laschet kam daher heute mit Vertretern vom Eishockey, Handball, Basketball oder dem Amateurfußball zusammen, unter anderem von den Telekom Baskets Bonn und der Düsseldorfer EG. Das Ergebnis?
Die Botschaft war, wir brauchen finanzielle Hilfe, dafür wird das Land 15 Millionen nochmal zusätzlich bereitstellen, und wir wollen mehr als 300 Zuschauer bei uns ermöglichen. Und da werden wir jetzt bis zum nächsten Dienstag ein Konzept abschließen für Hallen, für große Stadien, für kleine Stadien, das unter Corona-Bedingungen wieder mehr Zuschauer möglich macht.
Bei Basketball, Eishockey oder Handball bräuchte es noch weitere Verhandlungen mit den anderen Bundesländern, so Laschet. NRW müsse ähnliche Regeln haben wie anderswo. Dies solle, so Laschet, auch zügig bei der Fußball-Bundesliga geschafft werden.
Der Dialog zur Bundesliga läuft. Das muss mit allen Ländern besprochen werden. 16 Chefs der Staatskanzlei verhandeln jetzt auch übers Wochenende. Und ich hoffe, dass wir auch da zeitnah zu Ergebnissen kommen. Denn das geht nicht, dass in Leipzig 10.000 Fans sind und bei den anderen überhaupt keine Fans ins Stadion dürfen. Wir brauchen bundesweite Regeln.
Die National Football League steht in den USA seit Jahren in der Kritik. Proteste gegen Polizeigewalt und die Diskriminierung von Afroamerikanern wurden in der Vergangenheit von der Liga hart sanktioniert. In dieser Saison darf aber auch während der Hymne ungestraft protestiert werden. So geschehen gestern beim Auftaktspiel zwischen den Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs. Ein gutes Zeichen, meint Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn im Deutschlandfunk.
Wieder ein großes Statement von beiden Teams. Die Houston Texans sind zur Nationalhymne in der Kabine geblieben. Das war ihre Art, mit dieser Situation umzugehen und auch wahrscheinlich dann weiter ihren Protest auszudrücken. Und die Kansas City Chiefs waren an der Seitenlinie. Ich glaube, bis auf einen Spieler ist auch jeder gestanden. Und es geht aber natürlich nicht nur um rein diese Symbolik, sondern um wirklich weiter Veränderungen in Amerika anzutreiben.
Sagt Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn, und das komplette Interview mit ihm hören Sie dann morgen Abend in Sport am Samstag. Und inzwischen hat der Spanier Pablo Carreño Busta den ersten Satz gegen Alexander Zverev mit 6:3 gewonnen. Es geht um den Einzug ins Finale der US Open beim Tennis. Und das war's mit Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.